gibt eine ganze Reihe Menschen in dieser Welt, die verschiedene Aufgaben haben. Einige können schön singen, wie Bobby Bertoff. Andere haben die Aufgabe, als Pastor in ihre Gemeinde aufzutreten und den Menschen auf diese Weise zu helfen. Wir meinen, dass unsere Hauptaufgabe in dieser Woche ist und auch hier überhaupt auf Erden, ist, Menschen zur Entscheidung für Jesus Christus zu rufen. Und wir möchten das heute Abend noch einmal machen. Es kann sein, dass es Menschen hier heute Abend gibt, die ihr Leben lang schon das Wort Gottes gehört haben. Du hast eine Reihe von Bibeln vielleicht in deinem Regal zu Hause. Aber keiner hat dich aufgefordert, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Und du sitzt da, du bist zwar christlich, aber wenn du heute Abend die Augen schließen würdest, würdest du leider zu deiner Enttäuschung am anderen Ende dieser ewigen Wirklichkeit sie aufmachen und merken, dass du das ewige Leben versäumt hast, weil du Jesus Christus nicht in dein Leben eingeladen hast, weil du ihn nicht gebeten hast, in dein Leben hineinzukommen und dir deine Sünden zu vergeben. Jesus Christus kennt jeden Menschen. Er braucht keinen, der ihm erzählen sollte, wie es in deinem Herzen ausschaut. Er braucht auch keinen, der ihm sagt, wie es bei mir aussieht. Er sagte selbst in seinem Wort, dass er niemand bedürfte, dass ein Zeugnis über den Menschen gegeben wird, denn er wusste selbst, was in den Menschen war. Jesus wandelte hier auf Erden, als er die Gelegenheit hatte, nun mit uns Menschen zu sein, seine 3,5 Jahre. Und er hat jeden Menschen gekannt, der ihm in den Weg gekommen ist. Und er ist gleich geblieben. Er kennt auch dein Herz heute Abend. Ein religiöser Mensch ist zu Jesus gekommen. Und dieser religiöse Mensch hat angefangen, ihm eine ganze Menge Fragen zu stellen. Aber Jesus schaute hindurch durch diese Masche, durch diese Phrasen, die nun gestellt wurden, und er ging direkt auf den Kernpunkt dieses Mannes und er sagte ihm: Hör mal, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du kennst ja den Nikodemus. Er kam zu Jesus und er sagte: Meister, wir wissen, dass du ein großer Lehrer bist. Und er ist dort gewesen und hat versucht nun, um den heißen Brei ein bisschen rumzureden, um irgendwie eine Antwort auf seine Frage zu bekommen in seinem Problem. Jesus durchschaute dieses ganze Gerede und sagte diesem Nikodemus: Nikodemus, es sei denn, dass man von Neuem geboren wird, wird er das Reich Gottes nie sehen können. Später in diesem selben Teil der Bibel, in diesem selben Abschnitt, sagt Jesus diesem Nikodemus: Und wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, also muss der des Menschensohn erhöht werden, auf dass jeder, der ihm glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Hier war ein großer religiöser Mensch, berühmt in seiner Zeit. Er war ein Mensch, der es nun wissen sollte, was nun Hauptsache war, wenn man über Gott redete. Er war einer, der nun anderen Menschen den Weg zu Gott zeigen sollte. Und nun stand er vor Gott mit großen Zweifeln in seinem Herzen. Er stand nun vor dem Sohn Gottes mit einer ganzen Reihe Fragen. Und Jesus hat angefangen, diese Fragen ihm zu erklären. Aber er ging zur Hauptsache. Und Nikodemus hat es nicht begriffen. Sagte er: Wie ist es dann nun möglich? Wie ist es möglich, dass man von neuem geboren wird? Bedeutet das, dass man wieder in diese Geburt erleben soll, auch die natürliche, wie das nun hier in der Bibel steht? Soll man wieder in seinen Mutterschoß zurückgehen? Nein, sagte Jesus, ich gebe dir ein Beispiel. Wie es damals in der Wüste war, wo Mose das Volk herausführte, genau das meine ich durch die Wiedergeburt. Und wer nun an Jesus glaubt, an das, was er am Kreuz von Golgatha tun sollte, wer an ihn glaubt, der wird nicht verloren sein, sondern dieser wird ewiges Leben haben. Jesus sagte diesem Nikodemus: Nikodemus, nicht nur, dass wir wahrhalten, ist Glauben. Nicht nur, dass du annimmst, dass diese Tatsachen tatsächlich stimmen. Nicht das rettet dich, sondern die Tatsache, dass du auch gehorchst, dass du demnach handelst, was du nun erfahren hast und was du jetzt erkannt hast. Das wird das ewige Leben in deinem Leben bringen. Vor vielen Jahren, circa 1911, ich war selbst noch nicht da, ist ein Sportler in Kanada gewesen, ein weltberühmter Seiltänzer, und der ist bei den Niagara Fälle aufgetreten und er wollte einige große Kunststücke dort vorführen. Er hat sein Seil von einer Seite der Fälle bis zur anderen nun gezogen und auf diesem Seil hat er nun gekündigt, würde er hinübergehen. Er hat es getan und die Menschen haben gestaunt und als sie dort gegaukelt haben, haben gesagt, Mensch, was für eine gewaltige Tat. Dieser Seiltänzer ging von einer Seite zur anderen und alle haben gestaunt. Sie sagten, das ist ja wunderbar. Eine Prachtkunst nun, die nun vollbracht wurde vor ihren Augen. Und für den nächsten Spaziergang über diese Fälle, wo ein falscher Tritt den sicheren Tod bedeuten würde, nahm er eine Schubkarre. Und er fuhr mit dieser Schubkarre über sein Seil zur anderen Seite. Und die Menschen haben noch mehr gestaunt. Was für ein mutiger Mann, der sowas tun konnte. Was für ein Geschick müsste dieser haben, um sowas zu schaffen. Und dann kam er zu dieser Seite, wo die Menschen standen. Und er fragte, wie viele von euch glauben, dass ich mit einem Menschen von dieser Seite zur anderen fahren könnte? Und sie haben ihm zugejubelt und viele haben gesagt, doch, wir glauben es dir, du schaffst es sicher nicht. Du könntest auch mit einem Menschen hinübergehen. Du bist wirklich ein prächtiger Seiltänzer. Und dann wurde es ganz still und dieser Seiltänzer schaute in die Masse dieser Menschen hinein und sagte, wer tritt hinaus und steigt in diese Schubkarre, damit ich ihn zur anderen Seite hinüberfahre. Und auf einmal wurde es mausestill. Sie haben alle große Sprünge gemacht. Ja, selbstverständlich, wir haben es ja selbst gesehen. Wir glauben, dass du es kannst. Du hast es eben getan. Aber jetzt sollte einer von ihnen in den Schubkarre hineinsteigen, um hinübergefahren zu werden über diese Niagara-Fälle. Und es fand sich kein Mensch, der bereit war, in die Schubkarre hineinzusteigen. Sie haben alle gewusst. Sie haben es zugegeben. Er hat es ja eben getan. Er kann hinüberfahren, aber mit ihrem Leben, da wollen sie sich ihm nicht anvertrauen. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha gestorben. Er ist begraben worden, er ist auferstanden worden. Und wir haben es gehört in unserem Katechismus und in unseren Religionsunterrichten. Und wir sagen, das stimmt. Und die Historiker unserer Zeit sagen uns auch, es ist geschehen worden. Und wenn irgendjemand uns die Frage stellt, glaubst du, dass Jesus lebendig ist heute? Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Dann sagen alle ja. Aber kommt die Frage an dich, bist du bereit, heute Abend dein Leben Jesus Christus ganz anzuvertrauen? Dann sehen wir, dass viele zurückweichen und sind dann nicht so ganz schlüssig. Was wird der Nachbar denken? Wie werde ich dann in der Schule zurechtkommen? Was werden meine Freunde sagen? Und was passiert, wenn es tatsächlich nicht stimmt und wir hinunterplumpsen in dieses Wasser hinunter und kommen alle um? Es ist leicht zu sagen, ja, ja, ich glaube. Aber es ist was anderes, sich dem Herrn ganz anzuvertrauen. Nikodemus hat das auch nicht begriffen. Er hat gesagt, Herr, wie ist das denn möglich? Und Jesus sagte ihm, denk mal daran, was Mose da mal in der Wüste getan hat. Und wir blättern zurück. 4. Mose, wer seine Bibel hat, 4. Mose, Kapitel 21. Und da in Vers 4 bis 9 wird uns ein Fall vorgeführt, wo Mose mit dem Volk Israel mitten in der Wüste steht. Das Volk hat wieder gemeckert. Es ist ihnen alles gegeben worden, was sie zum Leben brauchten. Sie waren nicht zufrieden und sie haben sich an Gott versündigt. Und Gott hat ihnen zur Strafe giftige Schlangen gesandt. Und diese Schlangen haben die Menschen nun gebissen. Und Ausgang der ganzen Geschichte war, dass jeder, der von einer Schlange gebissen wurde, ist eben gestorben. Nach einer schmerzhaften Qual von diesem Gift. Die Bibel sagt, es sind feurige Schlangen gewesen. Und auf einmal erkannten die Menschen, was sie getan haben. Gott hat seine Strafe gesandt und die Menschen haben glücklicherweise erkannt. Sie haben gesündigt. Sie haben sich an Gottes Wohltat versündigt und nun standen sie dort in ihrer Not. Und sie haben Mose gerufen und gefragt, was sollten wir tun? Wir geben zu, wir haben gesündigt. Und Mose kommt vor den Herrn und betet und sagt, Herr, nimm diese Schlange von uns weg. Aber Gott hat eine ganz andere Lösung für diese Menschen gehabt. Er hat die Schlangen gelassen. Wenigstens vorübergehend hat sie gelassen. Aber er hat eine ganz andere Lösung den Menschen vorgeschlagen. Und diese Lösung war eben dort aufgestellt, mitten im Lager, in Form einer ehernen Schlange. Und diese Schlange war auf ein Panier geschlagen und hochgeheftet, mitten im Lager. Und jeder, der auf diese Schlange geschaut hatte, nachdem er gebissen wurde, war geheilt von dem Gift der feurigen Schlange. Warum hat Gott die Schlangen gelassen? Ich weiß es nicht. Vielleicht deshalb, damit er die praktische Auswirkung ihres Glaubens ihnen direkt vor Augen führen konnte. Warum hat Gott die Sünde in dieser Welt gelassen? Wir können keine Antwort geben, denn wir finden sie nicht in der Bibel. Aber es kann deshalb sein, dass wir auch noch mehr abhängig von Gott leben und dass wir wissen, dass jedes Mal, wenn wir in die Sünde fallen, dass wir auf ihn aufschauen können und dass er bereit ist, uns diese Sünde zu vergeben. Er hat sie sogar schon am Kreuz von Golgatha für uns auf sich genommen und wir dürfen die Vergebung in Anspruch nehmen, weil er für uns am Kreuz die Schuld getragen hat. Nun standen diese Israeliten dort mitten in der Wüste und vielen von ihnen hätten sicherlich denken können, was soll mir diese eherne Schlange auf diesem Kreuz helfen können? Wie kann mir so ein Gegenstand hier mitten im Lager helfen, wenn ich gebissen worden bin und wenn ich hier vor Schmerzen krepiere? Was kann mir das helfen? Und je länger sie gezweifelt haben, je länger sie sich herumgeschlagen haben mit diesen Fragen, umso näher kamen sie dem Tod und ihrem eigenen Untergang. Manche waren vielleicht so naiv, dass sie sofort aufgeschaut haben. Und zu ihrem eigenen Erstaunen merkten sie, sie wurden geheilt. Sie haben keine Erklärung dafür gehabt. Sie konnten es nicht irgendwie medizinisch oder wissenschaftlich erklären, aber eines wussten sie. Sie haben aufgeschaut auf diese Schlange, die auf dem Kreuz hing, und sie wurden geheilt. In Gehorsam auf das, was Mose ihnen mitgeteilt hat, haben sie aufgeschaut und sie wurden geheilt von diesem Gift. Eine gewaltige Tat war das. Und ich kann mir denken, dass viele von diesen, die nun geheilt waren, ganz begeistert waren von der Sache. Und die sind umhergegangen, sie haben ihren Verwandten mitgeteilt, ihren Nachbarn mitgeteilt, hör mal, du brauchst nicht in dieser Qual zu leben, Angst vor dem Tod, schau mal nur auf diese Erdenschlange, das auf dem Panier hängt und du wirst geheilt von diesem furchtbaren Tod. Und andere haben aufgeschaut. Und es müsste schon zu der Zeit solche gegeben haben, die überhaupt keine Kraft mehr hatten, in eigene Kraft auf dieses Panier zu schauen. Und diese Freunde, die schon die Heilung in ihrem Leben erfahren haben, sind von einem zum anderen gegangen und sie haben ihnen geholfen, zu schauen auf dieses Panier. Es hat nichts ausgemacht, wie weit man von diesem Panier entfernt war, in welcher Lage man sich befand, ob man mitten im Lager war, neben dem Kreuz, dem Panier, oder ob man ganz an der Grenze des Dorfes oder dieses Lagers sich befand. Und wenn man von dort schaute, die Wirkung war die gleiche. Es macht nichts aus, was das Kreuz von Golgatha anbetrifft. Ob es 100 Jahre nach dem Sterben Jesu ist, dass du auf das Kreuz geschaut hättest, oder heute nach 2000 Jahren, es macht auch nichts aus, ob du ein sehr religiöser Mensch bist und da hinaufschaust, oder ob du der schlimmste Verbrecher dieser Welt bist. Wenn du aufschaust, wirst du eines erfahren. Du wirst Heil in Jesus Christus erfahren. Das Kreuz von Golgatha ist heute genauso eine törichte Lösung in den Augen der Menschen, wie damals das Panier mit der Erde schlang. 1. Korinther 1, Vers 18 in der Bibel. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Es ist etwas, was man nicht in ganzen Worten erklären kann. Wie Jesus Christus in ein Leben hineinkommen kann und ein Leben neu machen kann. Aber er tut das. Er tut das. Und wenn man zu ihm gekommen ist und hat gesagt, Herr, ich glaube, dass du auch für mich gestorben bist, dann merkt man, es ist alles neu geworden. Alles ist neu geworden. Und man spürt die Kraft Gottes in seinem Leben. Und man kann hinausgehen und auch anderen von diesem Weg erzählen. Mose stellte diese Schlange auf mit dem Lager. Die Menschen haben darauf geschaut. Jesus gebraucht das nun als Beispiel für Nikodemus und sagte ihm, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, also muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Hör mal, nicht nur verwahrhalten, nicht nur Tatsachen anerkennen, die wir nicht leugnen können, sondern vielmehr gehorchen. Sich selbst dem Herrn anvertrauen. Das, was er in seinen Worten gesagt hat, ausführen in unserem alltäglichen Leben. Das bedeutet richtigen Glauben an Jesus Christus. Sich nicht schämen, vor anderen Jesus Christus zu bekennen. An der Arbeitsstelle redet man gerne über das Wetter, über die Arbeit, über viele, viele Dinge. Aber sobald man das Wort Jesu fallen lässt, im ernsten Fall, nicht als Schimpfwort oder als Fluch, denn viele gebrauchen den Namen Jesu auf diese Weise, aber gebraucht den Namen Jesu in einem ernsten Fall, dann merkst du auf einmal verstummen die Stimmen. Auf einmal siehst du, wie rote Köpfe um dir herumstehen, wie auf einmal die anderen nichts mehr zu sagen haben. Und man sagt sich, was habe ich Falsches gesagt? Was habe ich nun Falsches erzählt, dass alles auf einmal so still ist? Jeder fühlt sich angesprochen. Man kann auch über Religionen reden, man kann auch über Fußball reden, über tausend andere Dinge. Da braucht man sich selbst gegenüber diesem Gesprächsstoff nicht verpflichten. Aber Jesus Christus ist einer, der in ein Leben hineinkommt und er stellt Ansprüche. Und weißt du, was er will? Er will dich. Er will dein ganzes Leben. Und daher ist es so eine peinliche Sache für Menschen, die nicht bereit sind, ihr Leben Jesus Christus aufzulieben. Jesus Christus, wenn er daherkommt, dann bittet er dich um dein ganzes Leben. Er will nicht nur ein Stückchen von dir haben. Er will nicht nur eine fromme Fassade. Er will dich haben, dein Herz. Er will, dass du ihm dein ganzes Leben gibst. Und nicht nur sagst, ich glaube an ihn, dass er existiert. Hat oder auch jetzt noch existiert. Er will dein Leben haben. Dass du mit ganzem Dasein, mit deinem ganzen Leben ihm nachfolgst und ihm sagst, Herr Jesus, hier bin ich. Mach aus mir, was du willst. Und weißt du, das Merkwürdige ist, er nimmt uns beim Wort. Er nimmt uns beim Wort und er fängt an, durch uns und in uns zu wirken, sodass wir auch hinausgehen können mit einer ganz gewaltigen Autorität und wir können Menschen sagen, hör mal, wenn du deine Sünden weiterlebst, wirst du in der Hölle eines Tages deine Augen aufmachen. Und es wird für immer und ewig zu spät sein, um deine Lage zu ändern. Ich male nicht Schwarzes auf der Wand. Ich versuche dir eine biblische Tatsache weiterzugeben, von ganzem Herzen vergaben. Nikodemus stand da vor Jesus Christus. Er hatte eine ganz große Not in seinem Herzen. Er hatte das Gesetz, er war religiös, aber er wusste, dass es noch mehr geben sollte. Er stand nun vor diesem Messias mit einer brennenden Frage. Was muss man tun, um errettet zu werden? Und Jesus Christus sagte ihm, glaube an Jesus Christus mit ganzem Herzen. Glaube an ihn, so wirst du gerettet. Nicht für wahrnehmen, nicht zum Glauben, wie die Masse der Menschen geglaubt hat, als der Seiltänzer mit der leeren Schubkarre zu ihnen hinübergekommen ist, sondern so glauben, dass du bereit wärst, heute Abend in diese Schubkarre hineinzusteigen, dass du bereit wärst, heute Abend zu sagen, Jesus Christus, das, was du am Kreuz von Golgatha getan hast, ich glaube daran, dass du es für mich getan hast. Und weil ich es glaube, bin ich bereit, es vor anderen Menschen zu bekennen. Weil ich es glaube und in Anspruch nehme von mich persönlich, bin ich bereit, morgen in meiner Schule ein Wort für dich zu sagen. Weil ich es glaube, bin ich bereit, an meiner Arbeitsstelle aufzustehen und mein Mann zu sein für dich. Mutig zu sein und das zu bekennen, was du mir in mein Leben hineingegeben hast. Hör mal. Die Bibel sagt uns von einer ganzen Reihe Menschen, die eines Tages im Feuer gefroren sein werden. Und zu meinem Erstaunen habe ich das eines Tages zum ersten Mal erkannt. Wer an erster Stelle war, weißt du, wer das war? Feiglinge. Das ist eine ganze Reihe von Verbrechern, Mörder und Hure und eine ganze Reihe anderer Menschen, von denen wir sagen, ja, die gehören dahin. Aber weißt du, wer an erster Stelle steht in diesem Vers in Offenbarung 20, Vers 8? Feiglinge. Feiglinge. Warum? Weil sie es wohl gewusst haben, dass das der richtige Weg war. Sie haben ihr ganzes Leben davon gehört, aber sie waren nie bereit, mutig aufzustehen und zu sagen, den Weg gehe ich auf. Und weil sie nichts getan haben, werden sie eines Tages ihren Platz im feurigen Pfuhl finden. Nicht, weil sie Verbrecher waren, nicht, weil sie irgendjemand umgelegt haben und Banken ausgeraubt, sondern deshalb, weil sie Feiglinge waren, Jesus Christus aufzunehmen, sich auf seine Seite zu stellen, zu entscheiden für ihn und an ihn in Wirklichkeit von ganzem Herzen zu glauben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Hör mal, das ist die Bibel. Das ist Gottes Wort. Nicht eine persönliche Meinung von Chuck Kostmann oder von dem Gotteslebensquartett. Wer an den Sohn glaubt, so glaubt, dass er bereit ist, ihm sein ganzes Leben anzuvertrauen, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben niemals sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir möchten dich aufrufen, heute Abend deine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Was nützt es dir zu hören? Was nützt es dir zu sagen, ja, zu all dem, was du nun heute gehört hast oder in deine Kirche gehört hast oder in deine Bibel gelesen hast, wenn du niemals zu diesem Zeitpunkt kommst, wo du einen Willensentschluss fasst und sagst, ja, ich stelle mich auch auf diese Seite. Ich gehe auf den Weg Jesu. Mit allem, was ich habe, mit allem, was ich je haben werde. Wir möchten jetzt zum Abschluss dieser Veranstaltung nochmal aufstehen und möchte dich bitten, dich auf die Seite Jesu Christi zu stellen. Vielleicht hast du es getan, einmal im Leben, aber die ganze Sache ist so verschwommen geworden. Du brauchst eine Aussprache. Du möchtest Hilfe haben, um weiterzukommen. Ich lade dich auch ein. Als solcher, der vielleicht schon mal eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Aber vornehmlich möchte ich solche einladen, die wie Nikodemus dort stehen und fragen, wie kann das alles sein? Wie kann das alles sein? Die Bibel sagt uns, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Gott bietet uns diese wunderbare Gelegenheit. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Er ist nicht einer, der uns geschaffen hat und sich danach irgendwie entfernt hat von uns Menschen, nichts mehr mit uns zu tun haben will. Nein, er ist ein persönlicher Gott. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Und das ist nur möglich durch Jesus Christus. Nur möglich, indem du sagst, Jesus Christus, komm du in mein Herz hinein. Er ist der Vermittler zwischen dir und Gott. Er ist derjenige, der zwischen Gott und uns steht und uns die Möglichkeit verschafft, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Solche Gemeinschaft, wie Adam und Eva sie gehabt haben, bevor sie in die Sünde gefallen sind. Jesus Christus bietet uns diese Gelegenheit. Wir möchten jetzt alle aufstehen zum Gebet. Wir neigen uns nochmal und wiederum in der Stille, die wir uns gewähren wollen, möchte jeder sein eigenes Herz überprüfen. Und die Frage beantworten, wo stehe ich, was diesen Glauben anbetrifft. Ist es nur ein Fürwahrhalten, eine Anerkennung von Tatsachen, die wir nicht leugnen können? Oder ist es was ganz Persönliches geworden in meinem Leben, in deinem Leben? Etwas, was wir sagen können, das gehört auch mir. Auch ich glaube von ganzem Herzen an Jesus Christus. Auch ich wäre bereit, für diesen Glauben zu sterben, wie die ersten Christen es auch getan haben, weil sie fest überzeugt waren, dass sie auf der richtigen Seite standen.